Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ImTalk, dem Podcast von Immobilienmanager. Mein Name ist André Ebert, ich bin Chefredakteur des Immobilienmanagers und heute sprechen wir über einen Markt, der oft unterschätzt wird, aber gerade dabei ist, sich neu zu erfinden, Light Industrial und Logistik im Ruhrgebiet. Kaum eine Region in Deutschland steht so sehr für Wandel wie das Ruhrgebiet. Wo früher Schwerindustrie dominierte, entstehen heute flexible Produktionsstandorte, urbane Logistik-Hubs und hochspezialisierte Light-Industrial-Flächen. Getrieben von E-Commerce, Reindustrialisierung, Nearshoring und vor allem von Menschen, die diesen Wandel aktiv gestalten. Einer dieser Menschen ist heute mein Gast, Imran Kaya von Brockhoff Immobilien. Er berät Nutzer und Investoren genau dort, wo sich Marktlogik, Kundenbedürfnisse und Standortfragen treffen. Wir sprechen darüber, was Unternehmen heute wirklich suchen, wie sich die Nachfrage nach Logistik und Light Industrial Flächen verändert und warum das Ruhrgebiet dabei eine Schlüsselrolle spielt. Aber es geht nicht nur um Zahlen, Flächen und Renditen, es geht auch um Haltung, Verantwortung und um die persönlichen Motivationen, in einem Markt zu arbeiten, der ständig in Bewegung ist. Was treibt jemanden an, der täglich zwischen Kunden, Kommunen und Konzepten vermittelt? Genau darüber sprechen wir heute und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Dann herzlich willkommen zum ImTalk, eine neue Folge. Diesmal dreht sich alles um Logistik und Light Industrial. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil der Logistikmarkt im letzten Jahr ja gezeigt hat, dass es doch einiges auch im Investmentbereich zu tun gibt, was Logistik angeht. Leben Hotel, einer der gut performenden Assetklassen. Deswegen spreche ich heute mit einem wahren Experten auf dem Gebiet, nämlich mit Imran Kaya. Er ist Experte für Logistik und Light Industrial bei Brockhoff im Ruhrgebiet. Herzlich willkommen, lieber Imran.
Hallo, lieber André, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wir fangen wie immer an mit meinen drei leichten, in Anführungszeichen, Einstiegsfragen, nämlich Logistikimmobilie. War das für dich Liebe auf den ersten Blick oder eine gewachsene Beziehung?
Gute Frage. Liebe auf den ersten Blick würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon so ein bisschen geknistert. Im Vergleich zum Thema Wohnen, aus dem ich komme, ist die Logistik ja irgendwie einfach, finde ich persönlich, sehr spannend. Also es hat mir von Tag zu Tag mehr Spaß gemacht. Eine Asset-Klasse, die sich ja irgendwie immer weiter professionalisiert, immer mehr Beachtung findet. Top-Neubauten, Top-Revitalisierung, super spannende Projekte, großvolumige Umsätze, alles sehr spannend und ja, also eher eine gewachsene Beziehung.
Wenn du nicht im Immobiliengeschäft gelandet wärst, wo würden wir dich dann heute antreffen?
Das Thema Immobilien war für mich eigentlich immer klar. Früher habe ich gedacht, wohnen muss man immer. Ja, das war mit ein Grund, weshalb ich mich für diese Branche entschieden habe. Spontan kann ich mir ja nichts anderes vorstellen. Wahrscheinlich dann etwas in Richtung Vertrieb. Auf jeden Fall etwas mit Menschen, mit persönlichem Austausch. Einfach eine gute Mischung aus draußen sein und im Office. Ja.
Jetzt kenne ich das aus meinem persönlichen Umfeld, dass viele, die im Immobilienbereich tätig sind, das quasi von der Wiege auf irgendwie also die Tante hatte ein Maklerbüro, der Onkel ist bei einem Entwickler, also es gab immer irgendwie einen Bezug zur Branche. Es gibt kaum jemanden, den ich kennengelernt habe, der wirklich nichts mit Immobilie vorher zu tun hatte und da fremd von außen reinkam. Wie war das bei dir?
In meiner Familie hatte tatsächlich niemand etwas mit Immobilien zu tun, außer mit denen, in denen wir gewohnt haben. Genau, aber das war jetzt kein, ja, ich sag mal, Verwalter- oder Investoren-Hintergrund, sondern einfach intrinsische Motivation, okay, würde ich es nennen, für dieses spannende Geschäftsfeld.
Erstaunlich, ja, weil ich finde ja dieses Immobilien sind, das ist so intransparent, ne? Also wenn du Leute fragst, so also ein Tesla, der ist halt, den sieht man auf der Straße, der ist irgendwie, der weckt Emotionen, aber eine Logistikimmobilie weckt jetzt im ersten Moment keine großen Emotionen, muss man ganz ehrlich sagen. Außer bei dem einen oder anderen, wenn Ikea oben drauf steht. Aber nochmal zur Faszination von Logistik. Was fasziniert dich am meisten bei der Logistik? Ist es so die Strategie, ist es die wirtschaftliche Bedeutung, ist es vielleicht auch die Architektur? Es gibt ja auch spannende Logistikobjekte mittlerweile.
Auf jeden Fall. Bei dem Thema Emotionen wollte ich gerade eben Architekten ansprechen, die das Thema dann vielleicht auch schon mal emotional sehen. Ich sehe dann eher die Steine und die Basic Needs, die wir als Menschen haben. Ja, das war also eine ganz sachliche Herangehensweise, leider Gottes, bei mir. Ich finde, ja, die Mischung macht es irgendwie. Also klar, Dynamik, ne? Wir haben Entwicklungen gesehen bei den Mieten, die wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Assetklassen ihresgleichen suchen, kommen irgendwie von Mieten von 3 Euro, 3,50 Euro und sind jetzt bei 8 bis 9 Euro pro Quadratmeter für Big Box Logistik im Ruhrgebiet. Bei Logistiktransaktionen Also sei es der Verkauf oder auch die Vermietung, finde ich auch da im Vergleich zu anderen Asset-Klassen wieder spannend zu sehen, dass alles irgendwie sehr schnell geht. Ja, natürlich sind Prozesse nicht einfach und brauchen ihre Zeit, aber trotzdem geht alles sehr professionell, sehr zügig vonstatten. Und das begeistert mich einfach ein Stück weit. Das fasziniert mich. Ja, aber am Ende des Tages, alle vorgenannten Komponenten sind wichtig, denn nur wenn das Zusammenspiel passt, können wir am Ende auch die Fäden zusammenbinden und auch ein Geschäft machen.
Jetzt sitzt ihr im Ruhrgebiet so ein bisschen im Herz der Logistikbranche, könnte man sagen. Ja, jetzt abgesehen vielleicht von so ein paar Hubs wie Kassel oder Hannover oder natürlich die berühmten Autobahnkreuze, ist das Ruhrgebiet ja gesät von Light Industrial und von Logistikimmobilien. Wenn du so den Zustand des Immobilienmarktes beschreiben müsstest, so in drei Worten, was wäre das?
Robust, intransparent, wählerisch, preissensibel. Ja, waren jetzt schon vier, sorry. Das käme mir da in den Sinn, ja.
Wählerisch, inwiefern aus Nutzersicht oder?
Ja, schon aus Nutzersicht. Denn also das spielt auch so ein bisschen mit dieser Intransparenz zusammen. Wir haben Top-Neubauprojekte, die jeder auf dem Schirm hat, die man sieht, die zu Prime-Mieten dann auch abgeschlossen werden von asiatischen E-Commerce-Nutzern beispielsweise. Wir haben aber auch ja, Untervermietungsthemen. Also man weiß als Makler nie 100%, was links und rechts passiert. Ja, man hat immer nur so 80%, ich sag mal, vor allen Dingen jetzt hier im Ruhrgebiet, sind wir natürlich sehr, sehr stark am Puls. Aber umso weiter wir den Radius ziehen, desto häufiger stellt man mal fest, dass man dann vielleicht eben genau diese eine Ansprechperson jetzt nicht kennt und genau diese eine Information nicht bekommen hat und deswegen jemand anders einen Deal macht und nicht wir.
Jetzt nimm uns noch mal ein bisschen mit, abseits von diesen ja, genannten Charakteristikas des Immobilienmarktes, ein bisschen in die Tiefe. Wo steht der Logistik- und Light Industrial Markt gerade? Weil als außenstehender Journalist hat man das Gefühl, klar, das Ding läuft, man selbst kennt seine E-Commerce-Tätigkeiten und weiß, da hängt auch irgendwo eine Logistikimmobilie hinten dran. Mein Nachbar ist bei DSV Logistikleiter und daher kenne ich so ein bisschen, ne, der schickt mir ab und zu Bilder aus seinem Logistikzentrum. In Westerkappeln sitzt der und das ist immer sehr spannend zu beobachten, gerade jetzt auch die Fusion mit Schenker und so, was da alles so im Hintergrund passiert. Wo befinden wir uns da? Weil man auch immer wieder hört, wenn man sich so mit Bürgermeistern unterhält, sagen die, ah, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr auf Logistik. Irgendwie reicht's uns, ja, diese Big Boxen auf der grünen Wiese. Aber andererseits braucht sie auch jeder. Man kann so gar nicht richtig einordnen, ist das jetzt everybody's darling oder ist es doch eher kontrovers?
Schon sehr kontrovers, weil wir ja vor allen Dingen bei den Städten und Kommunen halt feststellen, auch hier wieder als Beispiel das zentrale Ruhrgebiet, dass wir eine sehr starke Flächenknappheit haben, eben keine neuen Gewerbegebiete ausgewiesen werden und die Umnutzung vielleicht bestehender Brownfields beispielsweise, die sich ja sehr gut dafür eignen würden, aufgrund ihrer hervorragenden Autobahnanbindung, aufgrund ihrer Nähe zu Menschen, die dann in dem, was da entsteht, arbeiten könnten, ja, gut neue Jobs auch entstehen könnten. Aber da sehen wir ja, dass eben dann hier und da der eine oder andere Bürgermeister sagt, nee, das möchte ich nicht. Irgendwie eine hohe Schuhkiste da stehen haben, meine ganzen Flächen zu versiegeln und auf 10.000 Quadratmeter nur drei Menschen rumzutouren, zu sehen, das bringt mir nicht genügend Gewerbesteuer, das sind nicht genug Arbeitsplätze, das ist nicht genug Ausbildung. Ich sehe diese ganzen Verkehre und LKW, nehme das in meinem persönlichen Umfeld wahr, das stört mich, das möchte ich nicht. Ja, aber ich möchte auch bei Amazon bestellen und möchte dann, wenn ich heute früh bestelle, heute Abend schon meine neue Pfanne haben. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, dann möchte ich auch zwischen sieben Eissorten wählen können. Und das funktioniert halt einfach so gemeinsam nicht. Ja, also wir sehen, wir haben da ja schon kontroverse Diskussionen. Und ich glaube, die Logistik sucht händeringend nach Flächen. Das Ruhrgebiet oder NRW eignet sich einfach hervorragend dafür. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr gemeinsam nach Lösungen suchen, als zu schauen, wo wir vielleicht Differenzen haben. Und ja, statt bei neun gemeinsamen Punkten und einer Differenz nicht zusammenzukommen, da vielleicht einfach mal umzuschwenken und zu sagen, komm, dann suchen wir für diese eine Differenz mal eine gemeinsame Lösung.
die Lösung, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen detailliert drüber sprechen, weil es gibt ja ein paar interessante Lösungsansätze, sowas wie doppelstöckig und auch Energie ist ein Thema. Was sind so, bevor wir gleich nochmal darüber sprechen, was sind aus Investorensicht derzeit so die Themen rund um Logistik? Haben die Investoren auch Lust auf Logistik?
Ja, auf jeden Fall, wenn es Sinn macht. Ne? Am Ende des Tages geht es auch immer um Renditen. Wir sehen ausländische Investoren, wir sehen deutsche Investoren, die sehr viel Lust haben auf Logistik. Immer mehr Leute versuchen einfach auf den Zug aufzuspringen und es ist eine ganze Menge Geld da, mit der man sehr viel Gutes machen kann, meines Erachtens.
Ist das Ruhrgebiet eigentlich ein einfacher Markt? Für mich als Außenstehender ist ja alles so zwischen Duisburg und Hamm Logistikstandort par excellence. Ja? Diverse Autobahnen, super viele Menschen leben dort. Gleichzeitig für euch, ist die großen Maklerhäuser tummeln sich da nicht so explizit wie an anderen Standorten. Ist das für euch daher ein dankbarer Markt oder hat der seine Schwierigkeiten?
Ja, dankbar. Gute Frage. Also man muss ja sagen, dass nichts mehr einfach ist im aktuellen Marktumfeld. Die großen Makler, die du ansprichst, die dann in Düsseldorf oder Köln sitzen, die sind ja dann teilweise auch eben wegen uns nicht da. Manche haben es ja vielleicht auch versucht in der Vergangenheit und sind dann gescheitert. In diesem, aus meiner Sicht, genauso wie du es siehst, sehr spannenden Markt machen wir gute Geschäfte aufgrund jahrelanger Vorarbeit, ein gutes Team aus erfahrenen Leuten, Kollegen, die alle Steine umdrehen, die es da umzudrehen gibt. Es ist ein sehr kleiner und enger Markt. Es gibt eine überschaubare Anzahl an Akteuren. Und in diesem Ballungszentrum Metropole Ruhr kann man halt einfach viel bewegen. Von außen betrachtet könnte man denken, da kann ich ja überall Geschäft machen, da gehe ich jetzt rein. Aber weil wir als lokaler Berater und Player entsprechend ja auch die lokalen Spieler hier kennen, haben wir dann natürlich gewisse Vorteile. Aber man braucht da schon das entsprechende Netzwerk, um auch gute Lösungen zu schaffen. Das Ruhrgebiet an sich, wie du gesagt hast, einer der wichtigsten Logistikstandorte überhaupt. Ich glaube, wenn alle Akteure hier auch auf den Punkt von vorhin nochmal kurz zurückzukommen, hier zusammenarbeiten würden, ja, um ein bisschen dieses Kirchturmdenken weglassen würden, dass wir einfach aufhören, irgendwie in Grenzen zu denken, sondern auch standortübergreifend Dinge gemeinsam angehen, dann könnten wir hier auch noch mehr PS auf die Straße bekommen. Und mein Ziel wäre es, oder ich fände es schön, wenn noch mehr hier einfach ein Wir-Gefühl entstehen würde.
Ist das, ich meine, das ist auch ein schwieriges Thema, ne? Also Was interessiert den Duisburger, was in Dortmund gerade Tolles passiert, wenn er quasi seine eigenen Probleme vor der Haustür hat? Das ist immer wieder ein Thema, warum auch die Wirtschaftsförderung natürlich ein schwieriges oder ein dickes Brett zu bohren hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Haben sich die Anforderungen eigentlich bezüglich Logistik und Light Industrial in den letzten Jahren verändert? Ich meine, wir reden über Nachhaltigkeit und auch ein bisschen über S&G ab und zu mal, wenn es denn dazu kommt. Oder sind es immer noch die gleichen Themen plus Energie wahrscheinlich?
Ja. Sehr schön, dass du das Thema ansprichst, ESG. Ne? Es besteht nicht nur aus dem E, sondern da gibt es auch noch ein S und ein G. Das ist natürlich überall und wird auch immer wichtiger, natürlich auch zu Recht. Am Ende des Tages kostet das Geld und durch gewisse Vorgaben, die mittlerweile existieren, gibt es sehr hohe Preise auch für Mieten, die einfach nicht mehr jeder bereit ist zu bezahlen. Deswegen sehe ich das Thema sehr zwiegespalten und denke, man muss immer sinnvolle Dinge tun und nicht Dinge, die aufoktroyiert werden. Manche Dinge muss man, da muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen, weil sonst fangen sie nie an, irgendwie eine Kehrtwende mal anzugehen. Aber aus Investorensicht ja auch schon seit Jahren das Thema ESG wichtig. Viele kaufen Dinge nicht mehr, wenn gewisse Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr vorhanden sind. Und auch beim Thema Miete, vor allen Dingen, wenn man mit den großen Playern zusammenspielt, sagen die, ich unterschreibe dir jetzt keinen Mietvertrag mehr über 2030 hinaus, weil ich habe gewisse Ziele, verpflichte mich zur CO2-Neutralität. Und da kann ich jetzt halt nicht mit dem Gasdunkelstrahler arbeiten, um einfach dieses Beispiel jetzt mal zu machen. Die Anforderungen vor allen Dingen an den Strom werden immer größer, wenn wir zusammensitzen mit Eigentümern, also mit Verkäufern und Käufern oder auch Vermietern und Mietern, stellen wir immer häufiger fest, dass dieses Thema, so wie früher, gibt es da Internet, ja, ist da eine Leitung oder ist da Glasfaser, das wird jetzt halt immer mehr, was ist denn die Netzanschlusskapazität, wie viel KVA habe ich denn da, gibt es da einen Trafo, können wir einen zweiten hinstellen, können wir mal zum Energieversorger Kontakt aufnehmen, ja, das Thema Strom wird halt immer wichtiger. Und auch das Thema bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende gerät immer weiter in den Fokus, was ja auch super wichtig ist. Und ansonsten ja, bekomme ich auch einfach keine guten Fachkräfte mehr, selbst im zentralen Ruhrgebiet. Ich muss da den Leuten schon was bieten. Das heißt also, der Standort muss meine grundsätzlichen Kriterien erfüllen, damit ich mein Geschäft da verrichten kann. Dazu gehört auch, Mitarbeiter anzustellen, die entsprechend honoriert werden. Und ja, das funktioniert nur an guten Standorten eben. Und das sind, ja, dadurch wird es nicht einfacher, passende Standorte für Nutzer auch zu finden.
Jetzt reden wir vor allen Dingen im Bürobereich ganz oft über Stranded Assets, ja, gerade so diese ganzen Peripherienlagen, wo die Nachvermietung schwierig wird, wo die CapEx-Problematik droht. Im Logistikbereich reden wir da gar nicht drüber. Gibt es das?
Das kommt dann immer darauf an. Wir haben in der Peripherie tatsächlich Immobilien, die, wenn sie fluktuieren, dann aus Gründen nicht funktionieren. Ja, also man muss am Ende des Tages mit seinem Produkt auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das Zusammenspiel aus Eigentümer, Marktmiete und Nutzer plus Geschäft muss dann halt immer irgendwie zusammenspielen. Und dann gibt es Immobilien, wo man vielleicht einfach mal überlegen muss, wie kann ich jetzt hier investieren, um mehrere Parteien wieder glücklich zu machen? Ne? Also wir sehen das schon, dass also Logistik ist nicht gleich Logistik und ja, mit Logistikinvestitionen kann man dann hier und da auch mal was falsch machen.
Wie, wenn du auf das Ruhrgebiet schaust, auf Nutzertypen und auf Branchen, was geht derzeit gut und was geht nicht mehr gut?
E-Commerce ist, glaube ich, in aller Munde. Ja, und das sind ja auch dann eben die Unternehmen oder Konzerne, die die wesentlichen Abschlüsse im letzten Jahr getätigt haben. Vor allen Dingen auch für die Neubauprojekte, ja, einfach den Großteil des Take-ups ausgemacht haben. Was wir immer wieder feststellen, was schwierig ist, sind unsere guten Kontraktlogistikdienstleister, die es ja einfach beispielsweise für diese hohen Neubaumieten jenseits der 8 Euro in der Regel nicht schaffen, für ihre Kunden da wirtschaftlich rentabel die Palettenstellplätze anzubieten.
Jetzt hast du ein Gebiet gar nicht genannt, was irgendwie aber immer wieder in der Presse auftaucht, nämlich die Industrie, die quasi wieder zurückkommt ein Stück weit nach Deutschland und Flächen sucht und braucht. Das betrifft ja nicht nur Logistik, sondern wahrscheinlich auch mehr den Bereich Light Industrial. Selbst auf der Exporel habe ich mit einem Investor gesprochen, der in Süddeutschland jetzt Light Industrial in B-Lagen sucht, weil es halt die Nachfrage so hoch sei. Ist das bei dir in dem Bereich ähnlich?
Ja, also bei Produktion oder der Industrie, in Klammern Logistik, stellen wir fest, dass Leute kommen und Leute gehen. Ja, das hat es, glaube ich, immer schon gegeben und wird es auch immer geben. Hinzu kommen ja durch neue Realitäten auch Themen wie Rüstung oder Raumfahrt. Ja, das ist einfach ja, sehr, sehr vielschichtig und natürlich für uns auch ein wichtiges Thema, vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet, ja, weil wir eben auch mit vielen produzierenden Unternehmen zu tun haben, ja, welche, die es seit 100 Jahren gibt und deren Geschäftsmodell aus Gründen nicht mehr funktioniert oder die keine Nachfolgeregelung finden, dann verkaufen wollen. Ja, oder auch neu gegründete Unternehmen, die noch sehr jung sind, aber durch die Decke gehen und händeringend eben nach neuen Flächen suchen. Beim Thema Emissionen kann ich ja auch nicht x-beliebig auf jede grüne Wiese gehen, sondern muss dann ja auch schauen, dass ich da in entsprechende 24/7 GI-Gebiete komme, die ja eben nicht neu ausgewiesen werden und dadurch gibt es da einfach überall eine entsprechende Flächenknappheit. Ja. Also auch temperaturgeführte Logistik beispielsweise auch sehr spannend und auch nicht einfach da die Nachfrage dann immer zu bedienen.
Was ist denn gerade der größte Need bei euch? Also es ist quasi die richtige Fläche für die richtige Fläche zu finden, für den Investor oder den richtigen Nutzer für die Immobilie oder das Stückchen Kapital, was ich brauche, damit etwas entwickelt wird, oder wo ist gerade der größte Need?
Kommt immer drauf an, auch hier wieder. Bei diesen großen Gesuchen, also ich sage jetzt einfach mal zusammenhängende Gesuche, beispielsweise 50.000 Quadratmeter werden zusammenhängend gesucht, da ist es schwierig, die passenden Flächen zu finden, weil eben wir eine Flächenknappheit hier haben. Bei kleineren Gesuchen, 10.000 Quadratmeter, 5.000 Quadratmeter, 3.000 Quadratmeter, ist es dann eher schwierig, ja, für den Nutzer in der entsprechenden Lage das passende Produkt mit der entsprechenden Genehmigungssituation zu finden, weil ich eben nicht überall 24/7 GI habe. Ich habe ja fast überall Einschränkungen bei den Emissionen. Ich brauche ausreichend Strom und so weiter. Das wird ja auch immer mehr ein Thema, hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Und ja, dementsprechend kommt es halt immer darauf an. Genehmigungen sind auch immer ein Thema. Die Kommunen sehen halt immer nur diesen Flächenfresser Logistik, klammern die positiven Effekte auch auf unsere Wirtschaft aus. Und keine Ahnung, ich habe dann manchmal das Gefühl, vielleicht verschlafen wir da gerade etwas, weil wir einfach nicht pragmatisch genug sind, weil wir halt häufig feststellen, dass wir für Leute, die sich gerne hier bei uns ansiedeln wollen, nicht die passenden Flächen finden.
Ist die Branche jetzt mal ein bisschen, müssen wir über die Branche auch ein bisschen sprechen, ist also die Immobilienbranche an sich vielleicht auch nicht innovativ genug, um mal mit neuen Logistikkonzepten an den Start zu kommen? Wir haben immer wieder das Thema Innenstadtlogistik, wir haben dieses Thema zweigeschossig, wir haben, ich glaube, schon vor Ewigkeiten hat man darüber gesprochen, dass man ja auch diese Anfahrtswege als Energiegewinner nutzen könnte mit so Rampentechnologie. Ich glaube, in Japan gibt es ja auch, wo Fußgänger quasi Strom erzeugen dadurch, dass sie über einen Fußgängerweg gehen. Da redet man immer ganz viel drüber. Man redet dann immer oft über Solar auf Dächern, aber da hat man die Werbesteuer. Problematik und so weiter. Aber so richtig was Innovatives ist in dem Bereich ja nicht passiert, oder?
Ja, ich glaube, es gibt da schon so ein paar sehr innovative Ansätze, Ideen, die häufig dann solche bleiben, ja, oder dann irgendwie am Ende des Tages toll aussehen, in tolle Broschüren münden, aber wirtschaftlich nicht rentabel sind. Ja, also egal, was wir tun, das muss bezahlbar bleiben. Ja, ich bin da bei dir, vielleicht muss man irgendwer das Geld erstmal in die Hand nehmen, um in der Zukunft damit irgendwann eine Rendite zu erzielen, ja, wenn wir generationenübergreifend denken. Aber auch bei dem Beispiel mehrgeschossige Innenstadtlogistik. Also wir sehen ja, dass vor allen Dingen urbane Lagen immer stärker nachgefragt werden. Wenn ich aber mit den Nutzern spreche und die frage, was habt ihr denn für ein Problem mit Zweigeschossigkeit? Erklär mir das mal, ich bin ja nur einfacher Makler. Dann hängt das halt häufig auch mit intralogistischen Prozessen zusammen, dass das für deren Geschäft dann einfach nicht funktioniert. Ob das dann stimmt oder nicht, mag ich nicht zu beurteilen, aber leider scheint es nicht so einfach zu sein, wie wir uns das vorstellen.
Das heißt, auch die sind vom Gedankenprozess noch ganz weit weg. Also mein Gedanke ist, ne, unten kommt der 40-Tonner, oben fährt halt der 7-Tonner auf der oberen Ebene und da drüber kommen die ganzen Drohnen, die den ganzen Kram dann irgendwo in die Haushalte bringen. Davon sind wir noch viel weiter weg, als wir glauben, oder?
Ich hoffe, dass es irgendwelche Thinktanks gibt, die schon weiter sind, als uns bekannt ist. Aber ja, ich glaube, da müssen wir einfach Gas geben, ne, um eben nicht links und rechts überholt zu werden.
Du hast also noch kein irgendwie Drohnen-Logistik-Projekt auf dem Tisch gehabt oder wo jemand sowas vorhatte oder dergleichen.
Nee, bislang nicht.
Auch ein Stück weit schade, ne? Also im Lebensmittelbereich geht das ja auch schon, ne? Dass ich jetzt bestelle und innerhalb von 20 Minuten sind die da. Das sollte doch bei anderen Themen mittlerweile auch irgendwie möglich sein, ja. Aber na gut. Gibt es eine Vermietung aus jüngster Zeit, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also nimm uns mal mit so in deine Praxis. Wie läuft so ein Geschäft ab, was du abwickelst? Und ist das anders vielleicht als du warst im Wohnbereich, als im Wohnbereich?
Das ist schon anders. Vielleicht als erstes ein Beispiel Logistikvermietung. Ich nenne es jetzt mal, wir haben es vorhin Peripherie genannt, ja, also außerhalb des zentralen Ruhrgebiets, ein bisschen mehr grüne Wiese. Wir hatten auf beiden Seiten inhabergeführte Unternehmen und Unternehmer, die das nicht erst seit gestern machen. Also wir sprechen direkt mit Entscheidern. Wir haben sehr kurze und schnelle Entscheidungswege. Das waren in dem Fall beides sehr angenehme Gesprächs- und Geschäftspartner. Ich hatte so im Gefühl, dass ich da die Faust aufs Auge habe, ne, musste das natürlich beiden auch so ein bisschen erzählen, aber ja, musste da gar nicht viel zutun. Das hat einfach gepasst, die Menschen haben zusammengepasst, die Immobilie, die frei wurde, hat zu dem gepasst, was jemand gesucht hat. Ja, also die Immobilie, die Lage, der Eigentümer und der Nutzer, das war ein perfektes Zusammenspiel. Und da musste ich gar nicht so viel tun, außer ja, ich sag mal, transparent die Informationen zu transportieren. Und dann hatten wir innerhalb kürzester Zeit ein super tolles Geschäft. Ne? Natürlich im Hintergrund viel Vorarbeit mit Kennenlernen und Aufbereitung der Unterlagen und so weiter. Aber das war mal super entspannt und hat in diesen herausfordernden Zeiten auch einfach mal gut getan, ehrlicherweise. Ne? Mit Menschen, die Bock haben, Geschäft zu machen und total lösungsorientiert sind und Probleme nicht in den Vordergrund stellen. Weiteres Thema, Familie aus einer Ruhrgebietsstadt, deren Halle abgebrannt ist. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, was sollen wir tun? Und dann haben wir mit diesen privaten Eigentümern eben, ich sag mal, gemeinsam ein Konzept erstellt, überlegt, wie man die Halle bestmöglich bauen könnte, auch im Sinne einer Drittverwertbarkeit. Und durften das Thema dann ja, bis hin zur Vollvermietung exklusiv begleiten. Der Eigentümer hatte eben ja, uns schon auch mit auf die Fahne geschrieben, dass E-Commerce jetzt nicht seine Nutzung ist, die er da unbedingt drin haben möchte, sondern wenn es geht, irgendwie lokale Unternehmen. Challenge accepted, wie man so schön sagt, ja, war in diesen herausfordernden Zeiten echt nicht einfach. Aber in einem Fall konnten wir auch in einem Gemeinschaftsgeschäft mit einem weiteren Makler und die letzte Einheit dann in Eigenregie auch ja, sehr gut langfristig und voll vermieten. Ja, das sind dann so Sachen, die tun einfach gut. Ja, das macht Spaß, dafür stehen wir morgens auf. Ja, da als drittes Beispiel dann vielleicht auch mal ein negatives Beispiel. Ja, wir hatten eben bei diesem vorgenannten Eigentümer auch einen E-Commerce-Asiaten dran. Den haben wir dann an anderer Stelle untergebracht. Und die Herrschaften haben sowohl uns als auch einen professionellen weiteren Eigentümer sowas von getäuscht. Also chinesische Mutter, Neugründung in Deutschland, ja, irgendwas mit Amazon und Shein und wie die alle heißen, Temu. Und von heute auf morgen waren die handelnden Personen verschwunden. Ja, also das ist dann vielleicht auch, ist mir noch nie passiert, passiert mir hoffentlich auch nie wieder, aber auch sowas kommt dieser Tage dann leider vor.
Warum, das ist also der Hintergrund, ne? Meine Frage wäre jetzt gewesen, warum wollte der kein E-Commerce quasi in seinem Gebäude haben? Weil die als Mieter nicht besonders ja, langfristig committed sind? Oder was ist so der Hauptgrund, warum man den nicht haben wollte als Mieter?
Ja, ich glaube, viele haben ja einfach dieses Thema, dass sie nicht so richtig greifen können, was da überhaupt passiert. Ja, ich finde, es gehört einfach zu unserem Leben mittlerweile dazu. Und da kann man nicht die Augen vor verschließen, weil ich sage mal ganz gerne, sowas kommt von sowas. Ja, auf Basis der Art und Weise, wie wir handeln, gibt es jetzt all diese Firmen, die sich hier ansiedeln und hier ihr Geschäft machen. In dem Fall fand ich es aber spannend, dass er gesagt hat, wir sind ein Local Player, wir achten nicht auf die zweite Nachkommastelle, mir geht es nicht um maximalen Ertrag, sondern ich möchte einfach gerne meine Ruhe haben, ich möchte hier gerne Nutzer haben aus der Umgebung und der soll sich langfristig committen und dem biete ich ein Top-Produkt in Top-Lage mit Top-Eigentümer und Top-Mietkonditionen, die leicht unterhalb der Marktmiete sind, einfach weil ich es schön haben möchte. Ja? Und das war dann, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund.
Weil ich es schön haben möchte. Das finde ich ein schöner Satz, ehrlich gesagt, ja. Lass uns ein bisschen noch über die Investoren sprechen.
Gerne.
Welche Investoren sind gerade, beobachtet ihr gerade? Sind das Deutsche? Sind das auch Asiaten, die sich im Ruhrgebiet schon tummeln? Und wer steht gerade mehr unter Druck und wo sagst du, die sind sehr bullisch auf Logistik?
Ja, also ich sag mal, wir haben unterschiedlichste nationale und internationale Investoren, die man dann unter anderem auch auf den Messen dieser Welt sprechen kann und wenn sie international sind, dann sonst häufig eher via Teams oder telefonisch sieht oder hört. Und ansonsten die ganzen Family Offices, die hier lokal sind, ja, aufs Ruhrgebiet committed sind, vielleicht keine Homepage haben, die man dann vielleicht nicht so kennt. Wir sehen ja auch Asiaten, also ich sage mal, es gibt ja auch diese fremdfinanzierten, nennen wir es jetzt einfach mal Geldsammler-Vehikel, ja, die Geld aus Fernost hier investieren, aus Nordamerika, wo auch immer. Ja, Family Offices sehen wir eher nicht unter Druck. Die können immer entspannt aus ihrem EK agieren und kaufen eben nur dann, wenn es sinnvoll ist, denken generationenübergreifend. Ja, sonstige Vehikel schauen halt einfach ziemlich genau hin, für welches Produkt jetzt welches Geld ausgegeben wird, denn ja, Investitionen müssen dann immer sinnvoll sein, rentabel sein, schnelle Renditen bringen und ja, kurzfristige Exit-Strategien vielleicht auch ermöglichen, nachdem man ein Projekt dann auf links gedreht hat. Und ja, deshalb kommt es auch hier immer wieder so ein bisschen darauf an. Unter Druck sehe ich dann halt, ja, wie gesagt, nicht die Family Offices, sondern eher diese Vehikel, die ja, vielleicht ihren Fonds schließen müssen und da im großen Wettbewerb dann vielleicht Angst haben, hier und da mal nicht zum Zuge zu kommen, weil natürlich immer mehr Leute auf diesen Logistikzug aufgesprungen sind und ja, dadurch die Preise da vielleicht auch ein bisschen mehr unter Druck sind.
Jetzt reden wir vor allen Dingen im Gewerbebereich ganz viel über Bewertungen, Preise, realistisch und Verkäufer und Käufer treffen sich noch nicht an der richtigen Stelle. Wie würdest du das für deinen Bereich beurteilen?
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns manchmal einfach wieder ein bisschen mehr in der Mitte treffen würden, uns die Hände reichen würden. Aus diesem Grund kommt manchmal einfach kein Geschäft zustande, das ist wohl wahr. Aber dieser Gap scheint sich ja immer weiter zu schließen. Wir sehen, es ist Bewegung da in dem Markt, es ist immer dynamisch, aber es kommt halt auch immer auf das Produkt, auf die Lage an, auf den Grund des Verkaufs. Also warum möchte jemand verkaufen, warum möchte jemand kaufen? Ja, irgendwelche Bewegungen gibt es immer, sonst haben wir kein Geschäft mehr, das wäre auch schlecht. Ja, aber ja.
Wer bewegt sich denn tendenziell mehr, der Käufer oder der Verkäufer?
Das kommt immer auf die Situation an. Der Verkäufer, wenn er aus einer Notsituation heraus vielleicht ja, bis zum 31.12. zum Beispiel etwas abwickeln möchte, dann ist es eher der Verkäufer oder der Käufer, wenn er sagt, bis zum 31.12. muss ich meine letzten 20 Millionen ausgegeben haben, dann ist es eher der ja, Käufer, der sich dann bewegt. Also keine Transaktion ist gleich.
Wenn du so einen Investor begleitest, welche typischen Denkfehler macht er?
Ich könnte ja jetzt immer schimpfen auf die Excel-Tabellen und Renditeanforderungen, weil ich glaube, dass man nicht alles messen kann. Ja? Natürlich Zahlen lügen nicht, aber ich glaube, manchmal muss man einfach auch das Große und Ganze sehen und an die Story glauben und dann auch mal ja, überlegen, ob nicht ein Deal auch sinnvoll sein kann, wenn der auf dem Excel-Sheet jetzt gerade an der zweiten Nachkommastelle scheitert. Ja? Ob ich dann wirklich um 10.000 Euro nochmal nachverhandeln muss oder einfach sage, ich mache das jetzt und ich glaube daran.
Da, wenn Egos aufeinandertreffen, da muss irgend am Ende des Tages muss jemand gewinnen und als Gewinner vom Schlachtfeld gehen, sozusagen, ja. Wenn du so auf die nächsten Jahre blickst, so auf die kommenden 5 Jahre, was würdest du sagen, prägt den Logistikmarkt mehr? Ist es so Technologie? Wird es das Thema Regulierung sein? Ist es das Thema Nutzerverhalten oder sind es tatsächlich auch neue Objekte, die wir da vielleicht sehen werden?
Diese Glaskugel hätte ich ehrlicherweise sehr gerne. Dann würde ich nämlich jetzt aufs richtige Pferd setzen. Ich glaube, ja, Technologie, Nutzerverhalten, das ist alles irgendwie im Wandel, auch wenn es langsam sich verändert, aber es verändert sich ja auch Robotik, Automatisierung, KI. Alle versuchen sich zu optimieren. Ja, und ich hoffe einfach, dass die genannten Regulierungen da dann eben keinen negativen Einfluss haben auf das Geschäft, was entstehen kann. Also da komme ich gerne wieder auf das Thema Genehmigungen zurück. Das muss einfacher werden, denn sonst wird es kritisch.
Aber Technologie, ich meine, alle Welt redet über KI, Robotik, Digitalisierung, haben wir jetzt noch gar nicht getan. Ist das ein großes Thema in der Logistikwelt oder ist es tatsächlich noch Palette rein, Palette raus und fertig?
Auf jeden Fall ein großes Thema, ne? Und wir haben teilweise ja auch Kunden, die Beispiel Autostore, ne? Die sagen, keine Ahnung, dafür habe ich vorher X Mitarbeiter gebraucht, dafür habe ich jetzt Y Mitarbeiter. Das sind halt völlig neue Jobs, die da entstehen. Ja, aber auch da wieder hochqualifizierte Mitarbeiter aus dem IT-Sektor und ja, höchst spannend, ne? Da setzen viele drauf. Wir sehen das Thema immer mehr, auch für einfache Dinge wie die Reinigung solcher Hallen. Ne? Da fahren da jetzt auch einfach Roboter durch die Gegend. Da braucht man keine Menschen mehr. Die Menschen kann man dann wieder besser woanders einsetzen.
Ich meine, das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Dass quasi Flächenverbrauch, immer weniger Mitarbeiter, weil immer mehr Automatisierung, damit immer größerer Kritikpunkt natürlich auch bei den Gemeinden. Kann man dem irgendwie irgendwas gegenargumentieren?
Ja, nur weil ich die Mitarbeiter auf der Fläche nicht mehr sehe, heißt das ja nicht, dass die an anderer Stelle arbeiten müssen. Also ich sage mal, wenn ich vorher 10 Leute im Büro und 30 Leute auf der Fläche hatte und später 10 Leute auf der Fläche und dafür 30 Leute im Büro, dann ist ja erstmal nichts schlechter geworden.
Im Zweifel verdienen die im Büro sogar mehr. Ja, könnte sogar teurer
Ja,
geworden
das
sein.
ist so.
Ja.
Also klar, das sind halt Fachkräfte.
Ja, absolut. Gibt es eine Marktmeinung, wenn du so Außenstehenden, ich sehe das bei mir im Bekanntenkreis, ne? Wenn ich denen erkläre, was ich mache, denken die am Ende des Tages, ich bin Makler, weil die nicht verstehen, ja, Immobilienbranche, was ist das denn? Ja. Ist das bei dir ähnlich? Also gibt es eine Meinung, die du
Ja.
immer wieder hörst, auch über Logistik oder über das Ruhrgebiet, wo du innerlich schmunzeln musst?
Ja, finde ich sehr witzig, weil genau dasselbe hat meine Großmutter auch immer von mir gedacht, selbst als ich noch kein Makler war. Ja, die hat dann irgendwelche Fernsehsendungen gesehen und gesagt, Lage, Lage, Lage. Ja. Das ist halt, ja, das ist vielleicht auch das, also die Lage ist sehr wichtig, ja, aber Lage heißt ja nicht Top-Standort Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln, was weiß ich, ja, sondern ein Top-Standort kann auch im Ruhrgebiet oder in der Randlage irgendwo sein. Ja, das Produkt muss zur Lage passen, unsere jeweiligen geplanten Nutzungen, Eigentümer und Nutzer müssen zusammenpassen. Und da kann ich die beste Lage im Sinne einer Postleitzahl haben. Ja, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist die Lage halt nicht gut für diese Art der Nutzung. Deswegen funktionieren manche Geschäfte eben auch in der Peripherie besser als in zentralen Lagen. Wir haben geringere Mietkosten, wir haben geringere Grundstückskosten, ne? Wir finden da vielleicht auch spezialisierte Mitarbeiter aus der Historie heraus für bestimmte Branchen, weil da vor 100 Jahren mal irgendwer was erfunden hat und das ganze Know-how halt in diesem Dorf sitzt. Ja, das ist vielleicht das Thema, was ich am wenigsten noch hören kann. Lage, Lage, Lage. Ja.
Ja, glaube ich, obwohl ich jetzt gedacht hätte, Lage, Logistik, alles klar, gib mir eine Autobahnauffahrt, Abfahrt und der Hase läuft. Gibt es da Unterschiede im Ruhrgebiet, wenn die Leute sagen, oh nee, bitte nicht die A40 zum Beispiel, kann es nicht die 42 sein?
Das kommt immer drauf an. Ja, manche wollen den Rhein nicht überqueren aus Gründen. Ich sag mal, natürlich ist für die Logistik das sehr wichtig, dass ich eine Autobahnanbindung habe. Wir haben aber auch Produkte in ja, Ruhrgebietsrandlagen, die hervorragende Autobahnanbindung haben, wo man wirklich einfach nur runterfährt, einmal an Aral vorbei, rechts abbiegen und schon bin ich am Grundstück, wo aktuell dann Nutzer nicht so stark nachfragen, ja, weil es die Mitarbeiter da eben vor Ort nicht gibt. Also Urbanität spielt auch eine wichtige Rolle. Eigentlich brauche ich die eierlegende Wollmilchsau, ja. Top Autobahnanbindung, über 100.000 Einwohner, Top Infrastruktur, Züge, Busse, Bahn, Nahversorger und ja, das finden wir halt leider meistens nicht.
Ist erstaunlich im Ruhrgebiet, ne? Ich habe eine sehr gute Freundin, die wohnt in Dinslaken und die arbeitet in Bochum. Und das ist jetzt eigentlich nicht viel, wenn man sich das auf der Karte anschaut, aber die ist ganz schön am Fluchen, muss man sagen. Ja.
Ja, ich komme auch aus Dienstlaken,
Ja, okay.
arbeite in Essen und
Das ist ein
es
bisschen
kommt ganz auf
näher.
die Uhrzeiten an.
Ja, das
Ja, das ist
stimmt.
auf jeden Fall näher. Ich habe ja auch mal in Bochum bei der Vonovia in der Konzernzentrale damals gearbeitet. Da habe ich auch manchmal geflucht. Auf jeden Fall, ja, kommt es immer darauf an, zu welchen Uhrzeiten man sich an welchen Orten bewegt. Dann kann es halt einfach auch mal ein bisschen länger dauern.
Hast du eine Lieblingsimmobilie im Ruhrgebiet?
Am Ende des Tages sind das die ehemaligen Zechen, ja, Fördertürme. Natürlich sind das keine Immobilien mehr, aber ja, das sind meine Lieblingslandmarken im Ruhrgebiet. Überall da, wo es Zechen gab. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Kohle und Stahl.
Das ist auch wunderschön, muss man sagen. Ich habe letztes Jahr einen Mammutmarsch durch Ruhrgebiet gemacht, 50 Kilometer quer durchs Ruhrgebiet. Und man kommt an wunderschönen Zechen. Also man hat wirklich tolle Dinge daraus gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja, auch in Dienstlagen.
Auch in Dinslaken, ja. Das stimmt, ja. Da gibt es nicht nur den ehemaligen Hof von Michael Wendler, sondern auch noch viele andere schöne Dinge, muss man ganz ehrlich sagen.
Auch das, ja.
Wenn wir so in 3 Jahren führen wir das Gespräch wieder. Über was reden wir dann in 3 Jahren?
Wahrscheinlich haben wir einen noch größeren Fokus auf ESG und Energiethemen. Ja, ich glaube, das wird das Thema sein, was uns alle jetzt sehr beschäftigen wird. Energieladeinfrastruktur.
Gibt es dann schon mehr innerstädtische Themen? Gibt es dann schon sowas wie ja, diese Drohnentechnologie und sowas? Glaubst du, das ist in 3 Jahren schon soweit?
Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie das mit den Genehmigungen funktioniert.
Das wird, glaube ich, auch das größte Problem sein. Ich meine, wie lange reden wir über autonomes Fahren? Über wie viele Jahre schon? Und irgendwie ist nichts passiert, weil es natürlich auch eine Versicherungsthematik gibt und eine regulatorische Thematik. Keine Frage, ja. Da traut man sich in Deutschland einfach nicht.
Da muss der Gesetzgeber etwas tun, definitiv.
Absolut. Trotzdem interessiert mich auch noch ein bisschen, wenn du morgens aufstehst, was treibt dich an deinem Job? Was macht dir besonders Freude daran und wo ist vielleicht auch gerade die größte Herausforderung?
Ja, meine Freude ist einfach der Austausch mit Menschen, mit den teilnehmenden Akteuren im Logistikbereich, mit den ganzen Profis und Experten, die ich schon kenne oder die ich dann auch neu kennenlerne. Das macht einfach Bock, dafür stehe ich morgens auf. Da muss ich mich auch zügeln, dann irgendwann auch mal Feierabend zu machen, am Abend oder auch am Wochenende. Menschen zusammenbringen, Lösungen schaffen, Deals machen, ne? Das ist mein Antrieb. Herausfordernd ist die Komplexität aller Dinge, die wir heutzutage tun, ne? Alles ist schwieriger geworden, alles dauert länger. Ich wiederhole mich da gerne auch gebetsmühlenartig. Ne? Wir haben hier eine Flächenknappheit. Wir haben eine riesige Nachfrage. Das Ruhrgebiet, die Metropole Ruhr, ist ein so wichtiger Logistikstandort und wir könnten noch besser sein, noch wichtiger sein, als wir es jetzt schon sind, wenn alle ja einfach gemeinsam an einem Strang ziehen und gucken, dass wir ja vielleicht hemdsärmelige Lösungen finden, um tolle Unternehmen in ja, Logistikzentren, die es schon gibt oder die es noch nicht gibt und die zukünftig entstehen, dann anzusiedeln.
Was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die Bock haben, im Logistikimmobilienbereich tätig zu sein?
Einfach machen, ja, zugucken, sehen, lernen, verstehen, wie die Zusammenhänge sind, ein eigenes Netzwerk aufbauen und dann einfach Gas geben, egal in welchem Segment, egal in welcher Assetklasse. Wir haben so viele tolle, auch Immobilienkonzerne, die ausbilden, bei denen man vollumfänglich lernen kann, worauf man Bock hat selbst, ja, was man selbst gut kann. Und dann im Anschluss natürlich, wenn ihr Lust habt, auf Büro oder Logistik, kommt zu uns. Ja, wir suchen stets hungrige Leute, die genau für das aufstehen, für was wir morgens aufstehen. Und ja, dann können wir gemeinsam sehr erfolgreich sein.
Und meine letzte Frage, die ich immer stelle: Was wünschst du dir von der Immobilienbranche und vielleicht auch ein Stück weit von der Politik?
Von der Branche wünsche ich mir noch mehr Mut. Ja, in Anführungszeichen spekulative Logistikprojekte. Nicht nur, ich baue da die Big Box hin und weiß, dann kommt einer und bietet sie mir weg, sondern einfach auch vielleicht voranzugehen mit neuen Dingen, ja, noch innovativer zu werden und sich nicht nur 100% an der vermeintlichen Nachfrage zu orientieren, sondern vielleicht auch selbst ein Stück weit mit dahin zu steuern, wo wir zukünftig gemeinsam hingehen müssen. Das von der Branche. Von der Politik wünsche ich mir schnelle und einfache Genehmigungsverfahren, hervorragenden Infrastrukturausbau und die Förderung von Brownfield-Entwicklungen. Und von allen gemeinsam wünsche ich mir nochmal, dass wir mehr auf das Wir gucken und einfach gemeinsam nach Lösungen suchen.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Imran, für deine Zeit.
Danke dir, André. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bin's nochmal. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen, genauso doll wie mir. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht beim nächsten Talk hören oder vielleicht beim Immobilienmanager Award oder einer unserer anderen Events, vielleicht auch bei der Expo Real oder der MIPIM. Ich würde mich freuen, sollten Sie weitere Informationen zu unserem Podcast suchen, dann schauen Sie doch gerne mal bei www.immobilienmanager.de vorbei oder auch bei Brockhoff Immobilien, wenn Sie sich da für das Thema Logistik im Ruhrgebiet interessieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.